gelobe.
Ich gelobe es, Barme Gott, Helfer. Ich gelobe.
Ich gelobe.
Okay.
Montagvormittag in der Wiener Hofburg. Nach 155 Tagen politischen Ringens, nach gescheiterten Verhandlungen und öffentlichen Schuldzuweisungen steht sie nun. Die neue österreichische Bundesregierung.
Und es ist eine historische. Ein Dreierbündnis aus der konservativen Volkspartei, der sozialdemokratischen SPÖ und den liberalen Neos. Gerade noch so konnte ein rechtsextremer Kanzler Herbert Kickl verhindert werden. Das Bündnis ist aus der Not heraus entstanden.
Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat mehr oder weniger ein Plädoyer auf den Kompromiss gehalten. Er hat an die Parteien eindringlich appelliert, dass man jetzt aufeinander zugehen müsse, dass jetzt die Zeit dafür sei, dass man sich auch in die anderen hineinversetzt und Kompromisse findet, Lösungen findet.
Der Kompromiss in Österreich ist ein Schatz, eine Art Kulturgut.
Van der Bellens Ansprache hat gewirkt, auch bei Österreichs neuem Bundeskanzler, Christian Stocker.
Durchs Reden kommen die Leute zusammen.
Doch für Kanzler Stocker und seine Regierung wird es noch viel zu bereden geben. Österreich steht vor großen Herausforderungen.
Es ist die Budgetsanierung, ist das Herauskommen aus der Wirtschaftskrise, aus der Wirtschaftsflaute. Bildung ist ein großes Thema und Investitionen in den Arbeitsmarkt.
Die wichtigste Aufgabe könnte aber werden, sich nicht wie die Ampelkoalition in Deutschland im monatelangen Streit gegenseitig zu zerfetzen.
Wackelig wird eine Koalition, wie wir in Deutschland gesehen haben, immer dann, wenn eine Seite das Gefühl hat, nicht am Leben gelassen zu werden.
Ich bin Antonia Arbeiter-Raut vom Standard.
Und ich bin Jerrit Schmidtke vom Spiegel. Ich vertrete diese Woche Lucia Heisterkamp schon wieder, weil sie schon wieder im Urlaub ist. Hat die ein Leben, oder?
Man könnte neidisch werden. Nein, Spaß natürlich. Lucia, wir wünschen dir gute Erholung. Aber zurück zu dieser Folge von Inside Austria. Diese Woche nehmen wir Österreichs neue Regierung unter die Lupe. Wir analysieren, was das Dreierbündnis nun alles schaffen muss und welche Personen die Schlüsselministerien einnehmen.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Österreicherinnen und Österreicher, hinter uns liegen die vielleicht schwierigsten Regierungsverhandlungen in der Geschichte unseres Landes.
Knapp ein halbes Jahr nach der Nationalratswahl hat Österreich nun also eine neue Bundesregierung. So lange hat es in der Geschichte der Zweiten Republik noch nie gedauert. Wir haben in den letzten Folgen von Inside Austria schon oft über den holprigen Prozess dorthin gesprochen, aber nochmal im Schnelldurchlauf.
Bei der Nationalratswahl im September wird die FPÖ Erster, knapp vor ÖVP und SPÖ. Eine Zweierkoalition aus Erstem und Zweiten will aber der damalige ÖVP-Chef Karl Nehammer nicht. Es geht da vor allem um den Chef der rechtsextremen Freiheitlichen, Herbert Kickl. Mit ihm will Nehammer auf keinen Fall regieren. Also verhandeln Volkspartei, Sozialdemokraten und die liberalen Neos miteinander über eine Koalition.
Doch man wird sich einfach nicht einig.
Die SPÖ hat ganz klar auf irgendeine Form von deutlicher vermögensbezogener Besteuerung bestanden.
Das ist Katharina Mittelstädt, leitende Redakteurin Innenpolitik beim Standard. Sie sagt, besonders diese Forderung nach Vermögenssteuern war ein Knackpunkt.
Und die ÖVP hat gesagt nein oder zumindest nicht im großen Ausmaß. Keine neuen Steuern mehr, das war ja eigentlich auch ursprünglich das Mantra im Wahlkampf. Und so waren damals die Verhandlungen und die Positionierungen ziemlich festgefahren.
Im Januar sorgt dann Beate Meinl-Reisinger, die Chefin der Neos, für die große Überraschung.
Ich habe heute in der Früh Karl Nehammer zuerst und dann auch Andreas Babler und auch den Bundespräsidenten darüber informiert, dass wir Neos die Verhandlungen zu einer möglichen Dreierkoalition gemeinsam mit Schwarz-Rot in der Rolle eines künftigen Regierungspartners nicht fortsetzen werden.
Der erste Anlauf eines Dreierbündnisses aus konservativen Sozialdemokraten und Neos endet in einem Scherbenhaufen.
Alle drei Parteien werfen sich gegenseitig fehlende Gesprächs- und Reformbereitschaft vor. Karl Nehammer tritt als Reaktion daraufhin von seinem Amt zurück und macht doch noch den Weg frei für Verhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ.
Klar ist für mich auch, keine Spielchen, keine Tricks, keine Sabotage, keine Quertreiberei.
Doch daraus wird nichts. Auch Herbert Kickl und der neue ÖVP-Chef Christian Stocker verkrachen sich. Monate nach der Wahl steht Österreich dann noch immer ohne Regierung da.
Meine Damen und Herren, es ist eine der verantwortungsvollsten Aufgaben von Politikern, Politikerinnen, Lösungen zu finden, aufeinander zuzugehen, Interessen auszugleichen, einen vernünftigen Weg zu finden, der in eine konstruktive, fruchtbare Zukunft führt. Um diesen Weg gemeinsam zu gehen.
Der Appell von Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist klar. Es braucht einen neuen Anlauf. Ende Februar setzen sich also die SpitzenvertreterInnen von Volkspartei, Sozialdemokraten und NEOS wieder an den Verhandlungstisch.
Wenn man Neuwahlen vermeiden wollte, gab es eigentlich keine anderen Optionen mehr. Und das hat durchaus etwas bewegt. Denn man muss sich vorstellen, natürlich bedeutet diese Dreierkoalition, dass eben alle irgendwo federn lassen müssen, jeder irgendwo zurückstecken muss. Und dafür wäre jede einzelne Partei bestimmt auch kritisiert worden. Nach dieser ganzen langen Phase der Regierungssuche und den zahlreichen Appellen vieler ehemaliger Politiker, aber eben auch des Bundespräsidenten, ist da vielleicht auch in irgendeiner Form ein Knopf aufgegangen. Und sogar die Öffentlichkeit ist vielleicht etwas gnädiger geworden in ihrer Beurteilung.
Und auf einmal funktioniert es doch. In nicht einmal 3 Wochen zimmern die 3 Parteien eine Regierung.
So schnell gegangen ist es ganz bestimmt dann auch deshalb, weil die 3 Parteien eben auf dieses breite Verhandlungsergebnis von rund um Weihnachten zurückgreifen konnten. Da wurde ja schon in zahlreichen Untergruppen vor und nach Weihnachten intensiv verhandelt. Da waren rund 300 Verhandler im Einsatz gewesen. Und natürlich gab es da schon eine ganze Reihe an Ergebnissen und de facto schon ein fast fertig stehendes Regierungsprogramm.
Das fertige 211 Seiten starke Regierungsprogramm stellt ÖVP-Chef Christian Stocker dann bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit SPÖ-Chef Andreas Babler und der NEOS-Vorsitzenden Beate Meinl-Reisinger vor. Es trägt den Titel »Jetzt das Richtige tun für Österreich«.
Diese Einigung ist nur nach einem zutiefst österreichischen Grundsatz möglich gewesen. Nämlich, durchs Reden kommen die Leute zusammen. Alle 3 Parteien waren bereit, aufeinander zuzugehen und Kompromisse zu finden.
Die großen Erfolge konnten wir immer dann feiern und große Krisen gemeinsam überwinden, wenn wir diesen Zusammenhalt gelebt haben.
Und man kann es vielleicht auch anders sagen. Den Ausgleich ganz vieler Wertehaltungen und Interessen.
Im neuen Regierungsprogramm heißt es auch, während andere diese Kooperation verweigern und sich ihrer Verantwortung entziehen, stellen wir Einvernehmen und Handlungsfähigkeit her.
Das ist natürlich ein klarer Verweis auf die FPÖ, die das eben nicht getan hat oder nicht getan habe aus Sicht der ÖVP.
Das ist Gerald John. Er ist beim Standard-Redakteur für Innenpolitik und hat sich die Vorhaben von ÖVP, SPÖ und den NEOS ganz genau angeschaut. Wobei er auch sagt, zu voll sollten sich die 3 Parteien den Mund jetzt auch nicht nehmen. Immerhin hat es auch bei ihnen 2 Anläufe gebraucht.
In dem Programm halten die Parteien jedenfalls die Pläne für Österreich für die nächsten Jahre fest. Eines steht dabei im Fokus. Österreich muss sein Budget sanieren.
Österreich hat ein deutliches Defizit und es gibt nun mal diese EU-Regeln, laut denen wir runterkommen müssen.
So soll ein EU-Defizitverfahren verhindert werden. Dabei haben sich die Parteien schon mal auf ein Budget geeinigt. Mit einem Einsparungsziel von 6,4 Milliarden Euro für 2025 ist der während der blau-schwarzen Koalitionsgespräche nach Brüssel übermittelte Budgetpfad übernommen worden. Für 2026 sind Einsparungen von 8,4 Milliarden geplant. An den übrigen Plänen lässt sich jeweils die Handschrift einer Partei erkennen.
Fangen wir da mal mit der ÖVP an. Die Volkspartei drängt schon lange darauf, das Asylthema ganz oben auf die Agenda zu setzen. Der neue Bundeskanzler Christian Stocker hat immer betont, die irreguläre Migration stoppen zu wollen und einen Missbrauch des Asylsystems in Zukunft zu unterbinden.
Und da geht es einfach darum, dass sie glaubt, sie kann so der FPÖ das Wasser abgraben. Und es ist auch ein Thema, das die Menschen zweifellos bewegt. Und da geht es einfach darum zu sagen, ja, wir wollen die Asyl eindämmen, soweit das überhaupt in nationalen Händen liegt. Und eine Maßnahme ist, dass man den Familiennachzug gleich einmal auf Stopp stellt.
Ein umstrittenes Thema, das zuletzt auch bei der Bundestagswahl in Deutschland die Weichen für einen historischen Erfolg der AfD als zweitstärkste Kraft gestellt hatte. Und die Forderungen der ÖVP könnten teilweise gegen EU-Recht verstoßen. Ob sie wirklich durchgehen, ist also nicht ganz klar.
Für die SPÖ steht dagegen die Bankenabgabe ganz weit oben auf der Prioritätenliste. Ein Thema, an dem sich die Koalitionspartner im Januar noch die Zähne ausgebissen hatten. Nun findet sich eine gemeinsame Regelung. Mit der geplanten Bankenabgabe sollen 2025 und 2026 Einnahmen von etwa 500 Millionen Euro reinkommen. Wichtig war für SPÖ-Chef Andreas Babler auch eine Kindergrundsicherung. Auch da kommen ÖVP, SPÖ und NEOS zu einem Kompromiss.
Allerdings muss man auch da sagen, die besteht eigentlich nur auf dem Papier. Da ist es gar nichts konkret festgeschrieben. Es ist zwar das Ziel drinnen, dass die Kinderarmut um die Hälfte reduziert werden soll, aber unter den konkreten Maßnahmen ist nur eine Absichtserklärung.
Schon ziemlich konkret ist die Umsetzung einer Forderung, die schon länger im Raum stand. Ein Bundesstaatsanwalt ist geplant. Er oder sie soll vor allem beim Thema Korruptionsbekämpfung eine wichtige Rolle spielen.
Wie man weiß, war ja Österreich jetzt nicht arm an Fällen, in denen es ums Korruption geht.
Die NEOS heften sich vor allem die Reformen im Bildungsbereich auf die Fahnen.
Da finden sich Vorhaben, die schon das Potenzial haben, da etwas zu ändern. Also es gibt in Österreich einfach ein Problem an den Schulen, in den Ballungszentren, das weiß man, also mit Integration vor allem. Es gibt sehr viele Kinder, die nicht gut genug Deutsch sprechen können, obwohl viele davon auch hier geboren sind. Und die Regierung will jetzt an mehreren Stellen ansetzen, also einerseits gleich bei der Elementarpädagogik. Das macht natürlich Sinn, dass die Kinder schon im Kindergarten besser Deutsch lernen. Es soll ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr geben.
Geplant ist auch noch eine Lohnnebenkostensenkung. Doch die steht, wie so vieles im Programm, unter Budgetvorbehalt. Das bedeutet, die Maßnahme soll es dann geben, wenn genug Geld im Budget dafür bereitsteht. Wenn. Und wie wir vorhin schon gehört haben, besonders prall gefüllt sind die Staatskassen ja nicht.
Naja, also es ist sehr bezeichnend, dass auf den 2,5 Seiten, auf denen die Regierung ihre sogenannten Offensivmaßnahmen ausbreitet, kommt das Wort Budgetvorbehalt 17 Mal vor.
Es kommt also einiges auf die neue Regierung zu. Doch wer sitzt da jetzt in Österreich an den Hebeln der Macht? Österreichs neue Bundesregierung besteht aus mehr Parteien als je zuvor. Und sie hat auch ein paar Mitglieder mehr als die vorige Regierung aus ÖVP und Grünen.
Sie hat zwar einen Minister weniger, dafür aber gleich 3 Staatssekretäre mehr. Wobei, wenn wir jetzt ganz genau sind, dann sind die eigentlich nicht Teil der Regierung, sagt Katharina Mittelstädt.
Ja, formell, da muss man immer aufpassen, weil es meistens irgendjemanden gibt sonst in unserer Leser- und Hörerschaft, der einen dafür rügt. Formell betrachtet sind Staatssekretäre und Staatssekretärinnen nicht Teil der Regierung. Also wenn man von Regierungsmitglied spricht, dann ist man da nicht ganz trennscharf.
Auch wenn sie also offiziell keine Regierungsmitglieder sind, Staatssekretäre sind in Österreich faktisch sowas wie MinisterInnenleid. Sie sind Ministerien zugeteilt und ihre Arbeit sieht nicht so anders aus wie die ihrer Chefinnen und Chefs.
Jetzt gibt es eben insgesamt 7 StaatssekretärInnen. Und eigentlich sollte die Regierung ja sparen. Auf den Spott, dass sie nun mal gleich ein paar mehr Posten vergeben, musste die Dreierkoalition dann natürlich nicht lang warten.
Gleichzeitig muss man sagen, in der vorherigen Regierung gab es auch viele Staatssekretäre und Staatssekretärinnen, zumindest zwischenzeitlich. Also jetzt sind es konkret 3 mehr. Man könnte flapsig sagen, das sind jetzt die 3 NEOS-Mitglieder, die dazugekommen sind, also addiert.
Unsere Kollegin sagt auch, viele der Ministerinnen und Minister haben wirklich sehr breite Portfolios. Und die Arbeit von Regierungen wird insgesamt immer komplexer. Da ist es irgendwie logisch, dass es auf Dauer mehr Köpfe für diese Arbeit benötigt. Neukanzler Christian Stocker sieht in der Größe der schwarz-rot-pinken Truppe jedenfalls kein Problem.
Bei allen Herausforderungen, die uns gegenüberstehen, ist die Länge der Regierungsbank die kleinste.
Gehen wir also mal der Reihe nach durch, wer Österreich da ab jetzt regiert.
An der Spitze der Regierung steht Christian Stocker von der ÖVP.
Mein Anspruch ist, dass ich Bundeskanzler für alle bin, nicht nur für die Wähler der Volkspartei.
Dass er Kanzler wird, hätte niemand gedacht. Er betont ja aktuell auch selbst in eigentlich fast jedem Interview schon seit längerer Zeit, dass auch er überhaupt nicht damit gerechnet hätte, also schon gar nicht, dass er Bundeskanzler wird.
Christian Stocker war zuvor Generalsekretär der ÖVP und ein enger Vertrauter von Karl Nehammer, seinem Kanzlervorgänger. Nehammer ist ja zurückgetreten, nachdem seine erste Gesprächsrunde mit SPÖ und NEOS gescheitert ist. Da wollte eigentlich auch Christian Stocker die erste Reihe der Politik verlassen.
Dann kam alles ganz anders. In einer breiteren Öffentlichkeit ist er bekannt geworden, eben durch die Verhandlungen mit der FPÖ.
Obwohl er im Wahlkampf eigentlich oft gegen Kickl gewettert hatte, war es dann doch Stocker, der in diese Gespräche als Verhandlungsführer gegangen ist. Seine 180-Grad-Wende hat er als Pragmatismus verkauft.
Aus den Verhandlungen mit der FPÖ wurde bekanntlich trotzdem nichts. Aber mit Stocker als Parteichef konnte sich die ÖVP dann doch noch mit SPÖ und NEOS zusammenraufen. Es war wohl nicht er im Alleingang, der die Koalition doch noch geschmiedet hat. Aber seine pragmatische Art hat da bestimmt nicht geschadet.
Christian Stocker gilt als ein eher zurückgelehnter, bedachter Politiker. Er ist 64 Jahre alt und hat auch in der Vergangenheit jetzt immer wieder in Interviews betont, dass er eigentlich gar nichts mehr werden wollte und nichts mehr erreichen will. Er hat also keine politische Position mehr angestrebt. Ich denke, dass das den Verhandlungen womöglich schon auch zugute gekommen sein könnte. Denn es war ja jetzt genau Kompromissbereitschaft gefragt und eben womöglich eine gewisse Gelassenheit.
Österreichs neuer Bundeskanzler ist bundespolitisch und auf internationalem Parkett aber eher ein Newcomer. Stockers bisher höchstes politisches Amt war Vizebürgermeister in Wiener Neustadt. Eine Stadt in Niederösterreich mit gerade mal 50.000 Einwohnern. Da ist Bundeskanzler natürlich schon ein gigantischer Karrieresprung.
Sein größtes Manko ist wohl, dass er eigentlich keine Regierungserfahrung hat. Also zumindest keine Regierungserfahrung auf Landes- oder Bundesebene.
Dasselbe gilt auch für den zweiten Hauptdarsteller in der neuen Regierung. Stockers rote Nummer 2. Andreas Babler, SPÖ-Chef, jetzt Vizekanzler und in dieser Rolle verantwortlich für ziemlich viel.
Sport oder Kunst und Kultur. Hinzu kommt noch bei Andreas Babler, dass er eben auch für Medien zuständig sein wird, sowie auch fürs Thema Wohnen.
Der Sozialdemokrat Andreas Babler war vorher Bürgermeister in Dreiskirchen, auch eine Kleinstadt in Niederösterreich. Ihm haben wir schon mal eine eigene Folge von Inside Austria gewidmet, verlinken wir in den Shownotes.
Als die Neos die Verhandlungen im Januar abgebrochen haben, ist Babler sowohl von den Liberalen als auch von der ÖVP schnell zum Buhmann erklärt worden. Das wirkt zumindest im ORF-Interview vergeben und vergessen.
Ich blicke eigentlich in die Zukunft und das habe ich auch in den letzten Wochen gemeinsam mit Beate Meinl-Reisinger und Christian Stocker so gehandhabt.
Mit Andreas Babler ist die SPÖ nach links gerückt. Er war im Wahlkampf mit großen Versprechungen in Richtung Vermögens- und Erbschaftssteuern aufgetreten. Das ist jetzt erstmal vom Tisch. Auch der Klassenkämpfer musste Kompromisse machen.
Ja, die SPÖ hat Forderungen, aber wir sind jetzt in einer Regierung und wir haben uns verständigt auf ein Regierungsprogramm und das gilt auch für die SPÖ.
Neben dem ÖVP-Chef und dem SPÖ-Chef ist auch die Chefin der Neos Teil der neuen Regierung. Beate Meinl-Reisinger, die neue Außenministerin.
Beate Meinl-Reisinger ist langjährige Liberalen-Chefin in Österreich und sie gilt als absolutes Political Animal. Beate Meinl-Reisinger ist eine, die sich zu allen Themen schnell äußert, gerne ihr Handy zückt und rasch ein Video aufnimmt, um ihre Meinung kundzutun.
Meinl-Reisinger ist in Österreich also schon ziemlich bekannt, aber in Deutschland ist sie vielleicht noch nicht so vielen ein Begriff.
Sie kommt selbst aus der ÖVP, hat sich aber von der Volkspartei schon lange emanzipiert. Die Neos stehen zwar in vielen wirtschaftspolitischen Fragen den Konservativen bis heute durchaus nahe, in gesellschaftspolitischen Fragen gelten sie aber eher als links.
Beate Meinl-Reisinger ist jetzt also Österreichs Außenministerin, obwohl sie keine Diplomatin ist. Trotzdem passt der Bereich in ihre politische Agenda. Denn für die Neos ist das Thema EU ein Kernbereich. Sie sind proeuropäisch, wie auch ÖVP und SPÖ. Allerdings gibt es ein paar Aspekte, wo die Neos weitergehen würden als ihre Koalitionspartner.
Die Neos stehen für eine EU-Armee. Die Neos sind auch die eine Partei in Österreich, die immer wieder mal die Neutralität in Frage stellen, in seiner jetzigen Form zumindest. Wie sich jetzt Beate Meinl-Reisinger tatsächlich breit außenpolitisch aufstellen wird, ich glaube, das werden wir in den kommenden Wochen genauer herausfinden. Und da wird sie bestimmt in den allen Interviews, die sie jetzt dann führt, auch gefragt werden. Aber es gibt eigentlich kaum jemanden, auch jetzt so im politischen Betrieb, der Meinl-Reisinger nicht zusprechen würde, dass sie dieses Amt erfüllen können wird.
Soweit die drei wichtigsten Hauptfiguren der neuen Regierung. Aber auch die restliche Besetzung ist einen Blick wert. Einige von den ÖVP-Ministern waren auch schon in der letzten Regierung mit dabei. Gleich drei behalten ihre Ämter.
Das einmal Innenminister Gerhard Kahner. Er gilt als Hardliner in Sachen Asyl und Migration, was ja ein wichtiges Thema für die Dreierkoalition und ganz besonders für die Volkspartei wird. Außerdem wieder mit dabei ist Verteidigungsministerin Claudia Tanner. Ihr Projekt, Österreichs Bundesheer besser aufzustellen, ist nämlich noch nicht abgeschlossen.
Der dritte, der Österreich in der Regierung erhalten bleibt, ist Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig. Seine Rolle wird noch dazu aufgewertet.
Er bekommt jetzt die Umweltagenden noch dazu, also Klima-Umwelt. Davon bin ich auch mehr oder weniger ausgegangen, vor allem deshalb, weil eben in der letzten Regierung die ÖVP schon immer wieder stark unter Druck geraten ist, auch durch ihre eigene Basis oder Funktionärschaft eben in dieser Koalition mit den Grünen, die ja eben natürlich logischerweise grüne Themen, Klimaschutzthemen forciert hatten. Und dadurch ist es jetzt, finde ich, nicht ganz unlogisch, dass die ÖVP sich darum bemüht hat, das jetzt wieder an sich zu ziehen, um da wieder Ruhe einkehren zu lassen. Was das jetzt für den Klimaschutz bedeutet, dass jetzt eben keine grüne Ministerin mehr zuständig ist, sondern eben der Landwirtschaftsminister, der das jetzt mitmacht, ist die andere Frage.
Insgesamt spielt der Klimaschutz jetzt schon eine kleinere Rolle als noch in der ÖVP-Grünen-Regierung. Zum Beispiel wird der Klimabonus eingespart. Eine weitere Figur, die wir schon kennen, ist Claudia Plackholm.
Ich muss euch was sagen. Ein persönliches Update. Wir haben soeben Bundesparteivorstandssitzung der ÖVP gehabt und ich freue mich extrem, dass ich einstimmig nominiert worden bin als künftige Bundesministerin für Europa, Integration und Familie.
Als Staatssekretärin war die gerade mal 30-Jährige aus Oberösterreich schon bisher für die Jugendagenten zuständig.
Also die gilt als politisches Talent, womöglich auch als jemand, der irgendwann in Zukunft dafür in Frage kommen würde, dass sie tatsächlich die ÖVP irgendwann übernehmen könnte. Und von dem her würde ich auch wieder davon ausgehen, dass die bestimmt auch eine auffällige Ministerin sein wird.
So viel zu den Gesichtern, die wir schon kennen. Es gibt aber auch eine ganze Reihe an neuen Mitgliedern. Sehen wir uns die Neulinge und ihre Rollen mal genauer an. Ziemlich wichtig in dieser Legislaturperiode wird definitiv der neue Wirtschaftsminister, Wolfgang Hartmannsdorfer.
Ja, Politik hat mich schon immer interessiert, spätestens wie in der Schule Schulmilchkassier war. Ich habe mich immer schon gern für andere Leute eingesetzt.
Wer ein sehr feines Ohr für Dialekte hat, hat es vielleicht gehört. Hartmannsdorfer kommt wie Claudia Plackholm aus Oberösterreich und war dort zuvor Landesrat. Du hast es natürlich gehört, Jared, oder?
Ja klar, das Linzer Region wahrscheinlich, oder?
Hartmannsdorfer ist jedenfalls auch noch ziemlich neu auf dem Bundesparkett. Er war bisher Generalsekretär der Wirtschaftskammer. Den Job hat er aber eigentlich erst mit Jahreswechsel übernommen. Deshalb hat es viele überrascht, dass er jetzt direkt weiter ins Wirtschaftsministerium zieht. Innerhalb der ÖVP gilt er aber, wie auch Plackholm, als Zukunftshoffnung.
Kurzfristig, als Karl Niehammer damals bekannt gegeben hat, dass er alle Funktionen zurücklegt, stand Wolfgang Hartmannsdorfer tatsächlich sogar im Gespräch, ob er nicht irgendwie womöglich sogar die Partei übernehmen könnte. Also auch er gilt als ein potenzieller Kandidat für die Zukunft der ÖVP. Er ist aber ganz bestimmt auch eine ganz klare Ansage eben in Richtung schwarze Wirtschaft, die durch ihn sich wieder besser vertreten fühlen soll als in der vergangenen Regierung.
Der Wirtschaftsflügel der ÖVP war es ja, der auf eine Koalition mit der FPÖ drängte. Diese Kräfte jetzt zu besänftigen, wird eine von den vielen schwierigen Aufgaben des Neoministers.
Hartmannsdorfer hat, wenn man so will, einen roten Gegenspieler. Den noch mächtigeren Chef des Finanzministeriums hat nämlich die SPÖ bestellt.
Markus Marterbauer kam für viele Beobachterinnen und Beobachter sehr überraschend, dass er tatsächlich Finanzminister wird. Er galt allerdings innerparteilich schon längere Zeit über als der absolute Wunschkandidat von Andreas Babler.
Er ist sicherlich der beste Vorschlag, sonst hätte ich ihn nicht gemacht.
Andreas Babler ist also ziemlich überzeugt von seiner Wahl. Diese Begeisterung teilen seine Koalitionspartner aber nicht so ganz.
Er wird als linker Nationalökonom bezeichnet und definiert sich wohl auch definitiv selbst so. Er war jetzt lange in der Arbeiterkammer aktiv und aber nebenbei auch im Fiskalrat. Also er ist zweifelsohne ein ausgewiesener Experte. Gleichzeitig stößt die Personalie in den anderen Parteien manchen auch etwas sauer auf, weil er jetzt ideologisch eben nicht unbedingt den Kurs oder gar nicht den Kurs der Neos oder der ÖVP vertritt.
Dass ausgerechnet der Finanzminister ideologisch recht weit links steht, das könnte noch für Konflikte sorgen. Denn er kann über das Budget quasi in alle Ressorts hineinregieren.
Gerade deshalb hat die Volkspartei dafür gesorgt, dass dem neuen Finanzminister künftig jemand genauestens auf die Finger schauen wird. Barbara Aibinger-Miedl, neue Staatssekretärin Finanzen. Umgekehrt schickt die SPÖ Jörg Leichtfried, der auch schon mal Minister war, ins Innenministerium. Er soll dort ganz besonders den Bereich Staatsschutz im Auge behalten.
Ich wittere Konfliktpotenzial.
Ja, aber nicht nur die ÖVP, auch die Neos werden wohl ganz besonders genau aufs Finanzressort schauen.
Die Neos hatten immer wieder mal mehr oder weniger klar öffentlich deponiert gehabt, dass sie selbst befunden haben, dass sie die Finanzministerin stellen sollten. Gleichzeitig war politischen Beobachtern und Beobachterinnen vom Beginn klar, dass das in dieser Dreierkoalition schwierig werden könnte, dass sie dieses Ressort tatsächlich bekommen.
In Deutschland ist es Christian Lindner ja in der Ampelregierung gelungen, das Finanzministerium für die liberale FDP zu ergattern. Im Gegensatz dazu mussten die Neos da einen der so oft erwähnten Kompromisse eingehen.
Dafür haben die Liberalen zumindest in einem Bereich ihr absolutes Wunschministerium bekommen. Im für sie ja so zentralen Bereich Bildung. Christoph Wiederkehr ist jetzt Bildungsminister.
Regieren ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Aber auch ein Marathon geht man ambitioniert an. Vor einem Marathon trainiert man, Wir sind gut trainiert.
Wiederkehr war vorher Bildungsstadtrat in Wien. Bestimmt ein gutes Training für die neue Aufgabe, da hat er recht. Aber auf ihn warten auch Stolpersteine.
Das Bildungsministerium galt in der Vergangenheit auch gar nicht als allzu beliebtes Ressort. Es ist wahnsinnig schwierig, eine große Bildungsreform durchzuführen, weil auch vieles gar nicht so einfach zu regeln ist als Minister oder Ministerin. Es gibt da unterschiedliche Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern. Es gibt die Interessen der Lehrergewerkschaft. Es gibt die Sicht der Eltern und Schüler auf die Dinge. Und da haben wir in der Vergangenheit schon gesehen, dass das gar nicht so einfach ist.
Während Christoph Wiederkehr als Bildungsminister schon feststand, gab es im Justizministerium eine Überraschung. Anna Sporrer nominiert von der SPÖ. Niemand hatte sie vorher auf dem Zettel für das Amt, sagt Katharina Mittelstädt.
Anna Sporrer ist Juristin. Sie war bereits seit 2014 Vizepräsidentin des österreichischen Verwaltungsgerichtshofs. Also sie kennt das System auch von innen. Sie saß aber auch schon in mehreren roten Kabinetten. Also sie hat durchaus auch eine politische Vorerfahrung.
Ebenfalls schon viel politische Erfahrung hat Eva-Maria Holzleitner. Die neue SPÖ-Frauenministerin ist zwar erst Anfang 30, aber schon seit Jahren in der Bundes-SPÖ für Gleichstellungsthemen zuständig. Sie war zuletzt Chefin der SPÖ-Frauenorganisation. Was sie jetzt geplant hat, darüber haben wir in unserem Standard Daily Thema des Tages gesprochen. Verlinken wir Ihnen in den Shownotes. Da können Sie dann gleich passend zum Weltfrauentag weiterhören.
Den Minister für Verkehr und Infrastruktur stellt auch die SPÖ.
Peter Hanke wurde von der SPÖ Wien eigentlich als Finanzminister in Stellung gebracht. Er übernimmt jetzt stattdessen das Infrastrukturressort, auch ein sehr großes und wichtiges Ministerium. Und dann gibt es eben noch Corinna Schumann, die eine Gewerkschafterin ist. Die ist jetzt auch schon länger bekannt gewesen, dass sie zumindest als absolute Favoritin gilt, auch eben Sozialministerin zu werden. In einer SPÖ-Logik muss man dazu sagen, liegt es auch absolut auf der Hand, dass eben eine Gewerkschafterin oder ein Gewerkschafter das Sozialministerium führt.
Damit wären die Minister abgehakt. Dann bleiben nur noch die schon erwähnten Staatssekretärinnen und Staatssekretäre. Da gibt es gleich mal jeweils einen für die Regierungsspitzen.
Also, so wie ich das verstanden habe, sollen einerseits Alexander Pröll, der im Bundeskanzleramt Staatssekretär ist, sowie Michaela Schmidt, die eben bei Andreas Babler als Vizekanzler sitzt, die sollen so eben auch koordinative Aufgaben übernehmen.
Und auch Beate Meindl-Reisinger hat einen Staatssekretär bei sich im Außenministerium. Dort wird Sepp Schellhorn für die Deregulierung zuständig sein.
Das hat für ein bisschen Verwunderung gesorgt, weil das Thema grundsätzlich wahrscheinlich besser im Wirtschaftsministerium aufgehoben gewesen wäre. Aber so heißt es, die ÖVP habe sich gewehrt, dass ihnen der Sepp Schellhorn da reingesetzt wird.
Sepp Schellhorn ist in Österreich übrigens schon ziemlich bekannt, weil er als sogenannter Wutwirt immer wieder mal viral geht. Wer ihm auf Instagram folgt, bekommt aber nicht nur Politik, sondern auch jede Menge Kochvideos serviert. Also falls du mal Inspiration für österreichische Küche suchst, Jared?
Sepp, was machst du?
Zum Beispiel auch eine Restelverwertung, einen gratinierten Tafelspitz.
Ja, da läuft einem das Wasser ja im Mund zusammen. Also so einen leckeren Germknödel lasse ich mir gerne vom Sepp erklären, aber dann auch bitte irgendwie ohne Mohn. Das mag ich nicht so gern.
Okay, zurück zu den StaatssekretärInnen. Zwei bleiben noch übrig. Von der ÖVP gibt's noch Elisabeth Zietner, die im Wirtschaftsministerium für Tourismus und Energie zuständig sein wird, und Ulrike Königsberger-Ludwig. Sie soll für die SPÖ im Sozialministerium Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreuen.
Das ist also das schwarz-rot-pinke Team, das Österreich in den nächsten Jahren regieren soll. Wir haben jetzt viel über ihre Pläne, ihre Ziele und Kompetenzen gesprochen. Doch es lauern auch Stolpersteine.
Naja, wie gesagt, also Sie müssen mal den Budgetplan einhalten. Österreich hat jetzt für dieses Jahr ein Paket von 6,3 Milliarden geschnürt. Aber die Wirtschaftslage ist alles andere als gut. Die trübt sich weiter ein und es ist jetzt sehr unklar, ob das hält. Dann stellt sich die Frage, wenn es nicht hält, ob die Regierung weiter bremst. Also ich hielte das für einen großen Fehler.
Wir haben ja schon gehört, dass im Regierungsprogramm ziemlich vieles unter Budgetvorbehalt steht. Wenn es nach Gerald John geht, dann sollte die Regierung es aber auch nicht übertreiben mit dem Sparen.
Noch mehr sparen würde das Wirtschaftswachstum weiter dämpfen, dann kämen wir einfach in einen Teufelskreis. Und das sagen ja auch namhafte Wirtschaftsforscher.
Einige würden sich deshalb von der Regierung sogar das Gegenteil erhoffen, dass sie jetzt mehr Geld in die Hand nimmt, um die schwächelnde Wirtschaft wieder anzukurbeln. Doch da stellt sich wieder die Frage, wo dieses Geld herkommen soll. Und da ja speziell ÖVP und Neos, so gut es geht, neue Steuern vermeiden wollen, würden diese Investitionen schnell ein Loch ins eh schon knappe Budget reißen.
Also es gibt nichts zu verteilen. Was aber jetzt nicht unbedingt heißt, dass die Regierung zwangsläufig unpopulär werden muss. Also wir haben schon Finanzminister erlebt, die haben den Leuten das Geld aus den Taschen gezogen und waren trotzdem populär.
Aber einfach wird es nicht für die Regierung. Es heißt, mitunter harte Maßnahmen durchsetzen und die Bevölkerung dabei bei der Stange halten. Und nicht nur Wirtschafts- und Finanzminister werden da gefordert sein. Auch die Neo-Außenministerin Beate Meindl-Reisinger sieht sich mit einer komplizierten Weltlage konfrontiert.
Wir leben jetzt auch in unsicheren Zeiten, wenn man zum Beispiel den Bruch zwischen Trumps USA und Europa sieht. Wer weiß, welche Entscheidungen da auf Österreich noch zukommen.
Was der Regierung da zugutekommen könnte, ist ein riesiges Rüstungspaket, das die EU plant und das die Ukraine stärken soll. Europas Armeen sollen bis 2029 mit einem Gesamtvolumen von 800 Milliarden Euro zusätzlich gestärkt werden. Die Kommission will dafür die Schuldenregeln lockern. Doch die Frage, wie Österreich sich in der veränderten Weltlage verhält, könnte in der Regierung noch für Konflikte sorgen.
Also könnte sich schon die Frage daneben stellen, Neutralität, NATO, wie man da reagieren muss.
Die Neos sehen Österreichs Neutralität zum Beispiel als veraltet. ÖVP und SPÖ wollen sie beibehalten. Der Umgang mit solchen Uneinigkeiten und die Fähigkeit, weiterhin Kompromisse zu finden, das wird wohl die wichtigste Herausforderung für die Regierung in den nächsten Jahren.
Also ich glaube, Konflikte sind jedenfalls vorprogrammiert. Ob das jetzt wirklich zu einem Streit dann auswächst, das ist eben die Frage, wo da die Grenze verläuft. Aber ob die sich dann in der Öffentlichkeit befetzen, ist eine andere Frage.
Die längste Regierungsbildung der Zweiten Republik in Österreich ist endlich abgeschlossen. Aber wir machen uns trotzdem keine Sorgen, dass uns die Themen für Inside Austria ausgehen könnten.
Koalitionskrach ist quasi vorprogrammiert. Das Budget macht schon jetzt allen Experten Kopfzerbrechen. Und dann gibt es ja auch noch internationale Krisen von Krieg bis Klimawandel.
Ob die Regierung aus ÖVP, SPÖ und Neos nun ein Programm geschmiedet und Personal bestellt hat, das Österreich da bestmöglich durchbringt, wir werden es herausfinden.
Inside Austria hören Sie auf allen Podcast-Plattformen, auf derstandard.at
und auf spiegel.de.
Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da.
Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gern an insideaustria@spiegel.de
oder an podcast@derstandard.at.
Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Alle Infos zu einem Standard-Abo finden Sie auf abo.derstandard.at. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD 12 Wochen lang das Angebot von Spiegel Plus für nur 2,49 Euro pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de/derstandard.
Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Janis Schakarian, Scholt Wilhelm und Christoph Neuwirth. Ich bin Jared Schmidtke.
Ich bin Antonia Arbeiter-Raut.
Wir sagen Tschüss.
Und Baba.